Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich wieder. Wir haben eine weitere Stunde gemeinsam zum Thema Träume, Visionen und Ziele. Und wir werden heute wieder ein paar Fragen beantworten, die in den letzten Tagen und Wochen so gekommen sind. Interessante Fragen. Und ich möchte gleich mit einer beginnen, weil diese eine Frage ist eine ganz interessante Frage, von einem jungen Menschen gestellt worden, der geschrieben hat, er ist gerade mal 25, am Beginn seiner Pfannenjahre. Und die Frage heißt, wie kann ich am besten durch diese Pfanne kommen? Wie kann ich am besten diese sogenannten 25 Pfannenjahre überstehen? Weil das ist ganz einfach. Die Pfannenjahre müssen nicht unbedingt 25 Jahre dauern. Das kann manchmal sehr schnell gehen, wenn jemand wirklich bereit ist zu lernen, wenn jemand wirklich bereit ist, von Anfang an diese Dinge zu tun oder gewisse Dinge nicht zu tun, die manche Leute machen. Manche Leute produzieren sich ja ihre Probleme selbst. Ich meine, ich gehöre auch zu denen dazu, die sich viele Probleme selbst produziert haben, wo sie mir alles ersparen hätte können, manchmal, wenn ich meine Zunge besser im Zaum gehabt hätte. Oder gewisse Dinge einfach nicht so gesehen hätte, wie ich es gesehen habe. Also durch die Pfanne hindurchkommen ist eigentlich nicht schwierig, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt und beherzigt. Tatsache ist, dass jeder Mensch genießbar gemacht werden muss. Manche haben das leichter, weil sie schon von ihrem Elternhaus her und von der Schule her und von ihrer gesellschaftlichen Schicht her ganz einfach einen Lifestyle mitgekriegt haben, der sehr gut funktioniert, ihnen sehr Gutes vorgelebt wurde im Elternhaus, ihnen sehr Gutes vorgelebt wurde, weil sie einen bestimmten Lehrer gehabt haben, der seine Berufung wirklich ernst genommen hat. Und andere wieder haben halt einfach andere Herausforderungen, andere Voraussetzungen und bringt andere Herausforderungen mit sich. Ich habe deswegen auch dieses Buch geschrieben, Georg, auf der Startbahn in eine außergewöhnliche Karriere, weil ich der Meinung bin, dass es viel einfacher ist, erfolgreich zu sein, wenn man von Anfang an gewisse Dinge richtig tut. Wenn man die Schlüsselfähigkeiten kennt, die ein Mensch braucht, um mit anderen Menschen sehr gut auszukommen und sich daher viele Probleme nicht produziert. Oder wenn man die richtigen Mentoren hat, die einen wirklich führen und inspirieren und korrigieren, was manchmal wichtig ist und notwendig ist. Aber die Pfannenjahre müssen nicht wirklich wehtun, wenn man weiß, worauf es ankommt. Und sie müssten keine 25 Jahre dauern. Aber ich möchte ein paar Dinge hier als Antwort geben, wo ich sicher bin, aus meiner eigenen Erfahrung, was mit mir so passiert ist und was ich auch bei Menschen um mich herum so erlebt habe. Wenn du nicht der Versuchung verfällst in jungen Jahren, anderen etwas beweisen zu müssen, tust du dich viel leichter. Du brauchst niemanden was beweisen. Du bist niemanden einen Beweis schuldig. Weder deinem Vater, noch deiner Mutter, noch der Tante Mitze. Du bist niemanden einen Beweis schuldig. Du brauchst nur dein Leben leben, deinen Weg gehen und ganz einfach auf deine innere Stimme hören und die Dinge tun, die zu tun sind. Noch einmal, das ist etwas, wo viele junge Menschen wirklich sich selbst Probleme schaffen, weil sie ständig versuchen, anderen Leuten was zu beweisen. Sie mögen die Größten sein, die Besten sein und dem Vater zeige ich es noch und dem Chef zeige ich es auch noch etc. und produzieren sich dadurch nur Herausforderungen, die überhaupt nicht notwendig sind. Und dann gibt ein Wort das andere und eine Situation die andere und eine Menge Probleme entstehen. Eine weitere Sache, die du nicht zulassen sollst in deinem Leben, ist Selbstmitleid. Es gibt Menschen, die vergeuden viele Jahre ihres Lebens, nur weil sie sich selbst nicht vergeben. Ja, sie haben Fehler gemacht, es sind Dinge passiert, die sie hätten verhindern können und dann sind sie voller Selbstmitleid, sitzen zu Hause, können sich nicht vergeben, der Umwelt nicht vergeben und die Jahre vergehen und machen einen Haufen Schuldzuweisungen, wenn der nicht gewesen wäre und dieser und jene und etc. und blockieren ihr ganzes Hirn oft jahrelang mit diesen Dingen. Und das dauert dann. Da liegst du in der Pfanne, ist überhaupt nicht gut drinnen in dieser Situation und du bist vielleicht kaltgestellt sogar. Es passiert nichts in deinem Leben, außer dass du dich selbst blockierst. Hast du gewusst, dass sich die Menschen in der Regel selbst im Weg stellen, wenn sie nicht weiterkommen? Also, Selbstmitleid ist kein gutes Gewürz für deine Genießbarkeit. Aufstehen, wenn du hingefallen bist, vergeben, anderen und dir selbst vor allem auch, weitergehen. Daraus lernen, weitergehen. Eine weitere Sache, die dich schneller durch die Pfannenjahre bringt, ist, wenn du von vornherein beginnst, Sein-Ziele zu setzen, dich mit deinem Sein zu beschäftigen, mit dem Zweck deiner Existenz dich dir zu beschäftigen, mit der Frage, warum bin ich auf dieser Welt? Dieses Sein, wer bin ich? Wer bin ich? Ist entscheidend. Aber leider ist es so, dass diese Umwelt da draußen uns sehr häufig versucht zu verführen. Mit Gier. Das will ich haben und das will ich haben und das will ich haben und das muss ich auch haben, weil mein Kollege hat das auch und mein Freund hat das auch und der Nachbar hat das auch und das will ich auch. Und wenn man das nicht hat, dann gilt man nicht so viel und wenn man das nicht hat, dann ist es ein Imageproblem. Und wenn du beginnst, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, so zu denken, verlängerst du deine Jahre in der Pfanne. Lass dich nicht verführen. Das heißt, abbringen von deinem Sein, vom Wesen deiner Existenz. Warum bist du da? Ich habe schon so oft gesagt, und ich sage es noch einmal, es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem du geboren wurdest, und der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum. Und je früher dieser zweite Tag stattfindet, umso besser ist es. Umso leichter kommst du durch diese Pfanne, durch diese Zubereitungszeit. Du wirst viel schneller genießbar für andere Menschen. Ich habe junge Leute kennengelernt, 30, 40, 25, 30, 40, die schon sehr, sehr genießbar sind für andere Menschen. Weil sie von vornherein gewisse Dinge einfach in ihrem Leben richtig gesehen haben oder richtig ausgerichtet haben. Wichtig ist, dass du weißt, wer bin ich? Wenn du dich mit dem beschäftigst, schon in jungen Jahren, immer wieder mit dem beschäftigst, wer bin ich? Du brauchst niemandem was beweisen. Du brauchst nicht traurig sein, wenn Dinge nicht so schnell funktionieren, wie du glaubst. Du brauchst kein Selbstmitleid haben, nur weil irgendetwas dir zugestoßen ist. Du brauchst nur eines sicherstellen, weißt du, wer du bist. Lebe dich selbst. Du selbst zu sein. Und mach dir sehr schnell klar, dass du einen Auftrag hast. Je früher du zu der Erkenntnis kommst im Leben, dass du nicht umsonst auf dieser Erde bist. Du bist gesandt mit einem Auftrag, ausgestattet mit Talenten und Fähigkeiten, in einer einzigartigen Kombination, Potenziale zusammengesetzt, wie kein zweiter Mensch sie in dieser Zusammensetzung hat. Je schneller dir klar wird, weil du dich damit beschäftigst, was wirklich das Warum ist, warum bin ich auf dieser Erde? Und was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Umso schneller kommst du durch die Pfannenjahre und umso einfacher. Und kannst du dir vorstellen, dass jemand schon mit 35, 40 so richtig genießbar ist? Was für andere Menschen? Andere Menschen lieben die Gegenwart dieses Menschen. Stell dir vor, wie interessant sein Leben noch dann wird die nächsten 60, 70, 80 Jahre. Manche Leute müssen 60 werden, bis sie mal genießbar werden, weil sie einfach zu lange einem Gedankengut nachgehangen sind oder sich mit Dingen beschäftigt haben, was nicht funktionieren kann. Eine weitere Sache, um die Pfannenjahre so einfach wie möglich zu gestalten und so leicht wie möglich einfach zu erleben, ist, lass nicht zu, dass deine Gedankenwelt verschmutzt wird. Lass nicht zu, dass deine Gedanken verschmutzt. Hör gut zu. Je dreckiger deine Gedanken geworden sind, umso mehr Gehirnwäsche brauchst du. Hast du das gewusst? Gehirnwäsche ist was Gutes, ist nichts Schlechtes. Wenn was dreckig ist, muss man es waschen, stimmt's? Ich weiß, die meisten Menschen haben unter dem Wort Gehirnwäsche eine ganz andere Bedeutung hat für sie Gehirnwäsche. Aber das ist falsch. Gehirn muss gewaschen werden, wenn es dreckig ist, oder? Und wenn du es in den frühen Jahren als Teenager oder in den Jugendjahren etc. schon verschmutzen lässt mit allem möglichen Zeug, was die Welt da draußen so bietet, die dich nur unfähig machen, klare Gedanken zu fassen, weil du fixiert bist auf Dinge, die überhaupt nichts Gutes sind, nicht sauber sind. Wenn du deine Gedankenwelt, und da gibt es vieles auch in den Movies und in den Zeitungen, Medien, was da für Schmutz gibt, der bewusst oder unbewusst in die Menschen hineingeschüttet wird, wenn du zulässt, diese Gedanken, deine Gedankenwelt zu verschmutzen, brauchst du längere Zeit für die Gehirnwäsche. Das nennt man dann Umdenken. Reinigung des Denkens, Reinigung des Gehirns. Reinmachen von all den Dingen, die nichts bringen. Also lass nicht zu, dass dein Gehirn verschmutzt wird. Hör nicht Menschen zu oder irgendwelchen Dingen im Internet oder Movies oder in den Medien, die eigentlich dich nur schwächen, aber nicht inspirieren und nicht stärken. Und ein weiterer Punkt, und ich glaube, das reicht einmal für als Antwort auf diese Frage, wie kann man am besten, am schnellsten durch diese Pfannenjahre kommen? Entwickle keine Machtgelüste. Junge Leute haben sehr häufig das Denken oder die Zielsetzung, sie möchten mächtig werden. Und manche meinen, Macht heißt, Macht zu haben über Menschen. Und das ist nicht gut. Wir haben keine Macht über Menschen. Wir sollen Macht haben über die Dinge. Wir sollen mit unserem freien Willen Entscheidungen treffen, was wir tun mit den Dingen, die uns anvertraut sind. Darüber haben wir Macht. Und die sollen wir auch ausüben. In der richtigen Weise. Wenn du einen Hammer in der Hand hast, dann hast du Macht über dieses Werkzeug. Und dann hängt von deiner Denke ab. Von deinem Spirit ab, vor allem, welches Geisteskind du bist, was du mit dem Hammer tust, ob du die Macht einsetzt zum Nutzen anderer Menschen oder ob du diese Macht einsetzt zum Nachteil anderer Menschen. Du kannst immer diese zwei verschiedenen Dinge tun. Aber entwickle keine Machtgelüste über Menschen. Der Größte unter euch ist der, wie heißt es, der dient. Der Größte unter euch ist der, der dient. Es heißt nicht, der Größte unter euch ist der, der Macht ausübt über andere Menschen. Also lass diese Machtgelüste nicht zu. Und ich wünsche dir wirklich und allen jungen Menschen, die diese Botschaft jetzt hören, dass du so schnell wie möglich genießbar wirst für andere Menschen. So schnell wie möglich. Und dann musst du dir vorstellen, was du dann noch alles so bewegen kannst in dieser Welt. Eine weitere Frage, die gestellt worden ist, was soll ich tun, wenn man von den Träumen, Visionen und Zielen, die man so hat, nicht leben kann? Das heißt, seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann. Also die Frage, die sollte es geben. Was soll ich tun? Ich habe Träume, ich habe Visionen, ich habe Ziele, aber das, was ich gerne tun würde, von dem kann man nicht leben. Weil grundsätzlich möchte ich mal sagen, vielleicht kannst du derzeit nicht davon leben. Weil die Problemlösung, die daraus entstehen soll, aus deinen Talenten und Fähigkeiten, noch nicht so richtig paketiert ist, noch nicht so richtig angebotsreif ist. Dass er noch nicht wirklich entwickelt ist. Weil das ist auch etwas, was in unseren Schulen schon passieren sollte. Dass unsere Lehrer die Aufgabe haben, die Träume, Potenziale, Talente der Kinder festzustellen, um ihnen bereits in der Schule zu helfen, diese in Problemlösungen umzuwandeln, Problemlösungsdenken daraus zu machen. Was haben andere Menschen von meinem Talent? Wie würde eine Problemlösung ausschauen, die ich mit meinem Talent machen kann? Denk an die Franziska, meine Schwiegertochter, mit ihren Fähigkeiten, Bilder zu malen. Josi ist Jahrgangsbeste gewesen im BWL-Studium, aber das war nicht ihre Berufung. Sie war einzigartig gut, ist nach wie vor einzigartig gut in diesen Dingen. Gut dressiert, aber nicht ihre Berufung. Sie könnte jetzt mit dem Pinsel natürlich alle möglichen Dinge tun, alle möglichen Malereien hinmachen, oder sie nimmt denselben Pinsel, dieselben Farben und macht eine Botschaft daraus. Ganz einfach eine Botschaft. Denk an diese Giraffe oder denk an dieses Bild. Eine Botschaft für Menschen. Also ich habe so ein Giraffenbild bei uns im Haus im Vorraum hängen. Das hat es extra für mich gemalt. Jeden Tag, wenn ich runterkomme vom Schlafzimmer, über die Stiege runter, direkt vor meinem Gesicht ist die Giraffe. Was glaubst du, was die Botschaft in der Früh heißt? Du bist einzigartig. Sei du selbst. Versuch heute, am heutigen Tag, nicht jemand anderer zu sein. Sei einfach du selbst. Ihr hättet natürlich auch ein anderes Bild hinhängen können, auf dem Fleck, wo ich ein ganzes Leben lang brauche, um drauf zu kommen, was das Bild zeigen soll. Solche Bilder gibt es. Du brauchst ein Leben lang, um herauszufinden, was dieses Bild für eine Botschaft in sich tragen soll. Ich würde mir so ein Bild nicht kaufen. Warum soll ich mir das dort hinhängen? Aber ein Bild zu haben, das eine Botschaft für mich ist, jeden Tag inspirierende Botschaft, ist eine Problemlösung. Und sie hat ihre Fähigkeit zu malen umgemünzt in eine Problemlösung. Und daher kann sie mittlerweile davon leben. Aber wenn du in einer solchen Situation noch nicht bist, du hast Talente und Fähigkeiten, aber du glaubst, es gibt noch keine Kunden dafür, die dafür auch bezahlen. Und das ist ja notwendig. Es muss ja Kunden geben dafür, die dafür bezahlen. Dann würde ich dir empfehlen, bleib nicht zu Hause sitzen und warte auf ein Wunder. Such dir eine Arbeit. Zumindest halbtags oder 30 Stunden, wo du so viel verdienst, dass du davon deine Basics finanzieren kannst, deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst. Denn wenn dein Lebensunterhalt finanziert ist, deine Miete und dein Essen, dann bist du frei in deinen Gedanken. Du bist kreativ. Wenn du frei bist, keine finanziellen Sorgen hast, um die Basics zu finanzieren, bist du viel kreativer, als wenn du daheim sitzt, kein Geld hast, nicht weißt, wie die Miete zahlen sollst, aber du bist ein Künstler. Du hast eine Vision, die gewaltig ist, groß ist, Spitzenvision, nur sie kann nicht Realität werden, weil die Sorgen des Alltags diese Kreativität erdrücken. Darum möchte ich dir empfehlen, wenn du in dieser Situation bist, such dir eine Arbeit und wenn es beim McDonald's Hamburger wechseln wirst. Was immer du tust, stell sicher, dass deine Basics finanziert sind. Und du bist dann kreativ. Du hast eine gute Ausstrahlung, weil du keine Angst hast vor dem nächsten Monatsersten. Du hast keine Sorgen für den nächsten Monatsersten. Du bist daher kreativer, als was du sonst gewesen wärst. Und es findet viel schneller statt. Und du hast dann auch Freizeit. Und in der Freizeit kannst du diese Vision leben, diese Dinge tun, die du gern tun möchtest, und auf einmal wird immer eine bessere Problemlösung draus und es wird immer besser und immer besser und immer besser und auf einmal ist das, was du machst, so gut, dass die Menschen beginnen, dir nachzulaufen. Also bleib nicht daheim sitzen und warte auf ein Wunder. Und du glaubst gar nicht, was du vielleicht da lernst in dieser Halbtagsbeschäftigung, mit den Menschen, mit denen du da umgehst, was du da lernen kannst. Vielleicht ist genau das etwas, was du dort lernst, was du noch brauchst, um dein eigenes Talent und Potenzial zu optimieren. Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Sache ist, dass man da mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, einen Schritt nach dem anderen geht, schaut, dass man frei ist in der Gedankenwelt, kreativ bleibt, weil die Sorgen des Alltags dich nicht ersticken. Und dann wächst es und wächst es und wächst es. Und vergiss nie, du verpasst nichts. Das Leben dauert viel länger, als was du glaubst. Du verpasst nichts. Eine weitere Frage, die gekommen ist, ist: Meine Vision interessiert keinen. Wie kann ich rausfinden, ob ich sie weiterverfolgen soll oder ob sie sowieso nur ein Luftschloss ist? Ja, es gibt die komischen Visionen, die Menschen haben. Aber Luftschloss ist ja nichts Schlechtes, oder? Ein Luftschloss ist besser als kein Schloss. Manche Leute, die haben nicht mehr Luftschluss. Ein Luftschluss braucht nur vielleicht jemanden, der ein Fundament einzieht drunter. Und auf einmal hat es einen Wert auf dem Immobilienmarkt. Aber wenn das Luftschloss kein Fundament hat, dann ist es nichts wert. Also, nur weil jetzt jemand sagt zu dir, das ist ein Luftschloss, was du da hast, lass dich davon nicht entmutigen. Aber stell dir folgende Frage. Ist deine Vision eine Problemlösung für andere Menschen oder ist es nur dein Steckenpferd? Wenn deine Vision nur dein Steckenpferd ist, dann hast du was zum Spielen, aber keiner zahlt dafür. Wenn deine Vision aber eine Problemlösung ist für andere Menschen, eine Ermutigung für andere Menschen, eine Problemlösung in irgendwelcher Art, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Problemlösung seine Zielgruppe findet. Es könnte natürlich auch sein, dass deine Vision bereits eine Problemlösung wäre, eine gute Problemlösung wäre, bereits eine fertige Problemlösung wäre, aber du beschäftigst dich immer noch mit der falschen Zielgruppe. Du redest mit den falschen Menschen. Du versuchst, das, was du an Problemlösung hast, deine Vision, die in deinem Herzen brennt, die sich materialisiert zur Problemlösung. Eine Vision muss sich ja materialisieren zu einer Problemlösung. Vision ist Geist. Geist ist Ursprung aller Materie. Geist materialisiert sich, muss sich materialisieren, sonst ist es nicht erkennbar für andere Leute. Und es ist vielleicht bereits materialisiert, deine Problemlösung. Deine Coachingstunde ist vielleicht eine exzellente Sache für jemanden, mit dem du coachst. Nur wenn du deine Coachingstunden immer noch Leuten anbietest, die dir das gar nicht zutrauen, dass du ihnen helfen kannst, bei denen du die Glaubwürdigkeit nicht hast, oder Leuten, die dieses Problem gar nicht haben, das du ihnen lösen möchtest, du musst ihnen zuerst das Problem einreden, damit du überhaupt einen Kunden hast, dem du es dann lösen kannst, dann ist es natürlich sehr schwer, damit erfolgreich zu sein. Es könnte auch sein, dass du zwar die richtige Vision hast, wirklich eine gute Sache ist, was in deinem Herzen ist. Du beschäftigst dich schon lange damit, aber die Leute spüren, wenn sie dich treffen, einen gewissen Egoismus. Du sprichst von den falschen Dingen. Du sprichst davon, was du willst und nicht davon, was die anderen davon haben, dass es dich gibt. Ja, du darfst schon was wollen. Du darfst schon eigene Ziele haben, egoistische Ziele sogar haben, materielle Ziele haben. Aber wenn das alles ist, worüber du sprichst, warum sollte jemand zuhören? Ist ja logisch, dass du vor deinem geistigen Auge etwas siehst, was zustande kommt, wenn diese Sache funktioniert. Ist ja logisch. Nur sie kommt nur zustande, wenn du mit anderen Menschen darüber sprichst, was sie davon haben, von deiner Vision, und nicht, was du als Ergebnis willst. Ja, du kannst sagen, ich möchte der Größte sein, der Größte der Welt, ich möchte das größte Hotel haben, ich möchte das größte Haus haben. Ja, das ist okay, ist ja nicht schlecht. Aber wenn das ist, worüber du mit anderen Leuten sprichst, hören sie ja gar nicht mehr zu. Und sie kriegen ja gar nicht mit, dass du eigentlich eine Problemlösung hast, die wirklich gut wäre, weil du über die falschen Dinge sprichst. Verstehst du, das ist ein entscheidender Punkt. Sag nicht, meine Vision interessiert keinen. Sag lieber, das, worüber ich spreche, interessiert keinen. Die Vision wäre schon interessant. Aber worüber ich spreche, das ist ja das, was die anderen Menschen hören. Und wenn das keinen interessiert, findet die Vision nicht statt. Also lass dich nicht zu schnell abbringen davon. Aber stell dir die Frage, ist es wirklich eine Problemlösung, die ich da habe? Eine Problemlösung, eine echte Problemlösung für andere Menschen? Oder ist es nur mein Steckenpferd? Und du reitest so das Steckenpferd, das vielleicht für dich spitze ist. Es wäre spitze, wenn du sonst nichts mehr tun bräuchtest. Wo ist der Steckenpferd reiten? Nur keiner bezahlt dafür. Es gibt keinen Vergütungsplan. Dort, wo es keinen Vergütungsplan gibt, verdienen die Leute auch nichts. Ein Beispiel. Es gibt so viele Restaurants da draußen, die leben buchstäblich vom Empfehlungsmarketing. Das ist so gut. Die Leute reden von der guten Suppe, von der guten Nachspeise, vom guten Schnitzel, was immer es ist. Das Restaurant füllt sich aufgrund Weiterempfehlungen, aber es gibt für die Empfehler keinen Vergütungsplan. Jetzt kannst du die ganze Woche unterwegs sein und reden, dieses Hotel Aviva ist so spitze. Die ganze Woche, du hast 20 Kundengespräche, 20 Präsentationen, wo du darüber sprichst, wie spitze dieses Hotel ist. Aber das Hotel hat keinen Vergütungsplan für Empfehlungsmarketing. Daher kannst du davon nicht leben. Also es muss immer einen Vergütungsplan geben. Und wenn du ein Steckenpferd reitest und du sprichst ständig über dein Steckenpferd, aber es gibt keinen Vergütungsplan dafür, weil niemand dafür bezahlt, weil das einfach nicht geregelt ist, dann findet es nicht statt. Okay. Eine weitere Frage, die da gekommen ist, heißt, meine Zielsetzungen sind immer sehr hoch und haben sich schon oft nicht erreichen lassen. Wer von euch kann das nachvollziehen? Was kann ich tun, damit man mir bei einem neuen Projekt glaubt? Ja, die Glaubwürdigkeit ist sehr, sehr wichtig. Ich habe erlebt in meinem Leben, in meinem eigenen Leben und in den Menschen um mich herum, dass wir sehr häufig Visionen herumposaunen, für die wir gar nicht die Potenziale haben. Das Potenzial haben, es auch umzusetzen. Ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren habe ich die Vision immer wieder kommuniziert, ein neuer Geist in Wirtschaft und Politik. Das war meine Formulierung von meiner Vision, vom Zweck meines Lebens. Ein neuer Geist in Wirtschaft und Politik. Klingt immens gut. Aber weißt du was? Der Karl wurde schwach übersetzt dafür. Und die Leute haben sofort mitgekriegt, dass der Karl für die Fitschwoche übersetzt ist. Solche Visionen in dieser Dimension, da musst du schon das entsprechende Potenzial hinter dir haben. Die entsprechende Glaubwürdigkeit, dass du auch die Positionen dafür begleiten kannst, die dir die Möglichkeit geben, das zu kommunizieren. Und ich habe einfach auch festgestellt, dass es viele Menschen gibt, die sitzen zu Hause und haben so große Visionen. Haben sich aber noch nie die Frage gestellt, bin ich überhaupt von meinen Möglichkeiten her geeignet? Trauen mir es andere Menschen zu? Denn wenn du mir eine Problemlösung nicht zutraust, kann ich das 100-mal präsentieren, wirst du mir sie nicht abkaufen. Wenn du mir diese Problemlösung nicht zutraust. Und wenn ich das so höre oft bei unseren Seminaren, was Leute so für Visionen haben, ich kann das sagen, ich möchte die Leute nicht entmutigen, aber ich muss manchmal einem sagen, Freund, ich glaube nicht, dass du die Voraussetzungen dafür hast. Du musst noch einiges zuerst anderes dich beschäftigen damit. Potenziale bauen oder Fundament dafür bauen, Glaubwürdigkeit dafür aufbauen. Ich würde ganz einfach, und das habe ich auch über die Jahre gelernt, nicht mit falschem Stolz an die Sache rangehen, sondern in Demut. Wissend, ich brauche Gottes Hilfe dazu, wenn ich etwas tue. Ich allein bin zu wenig. Und wenn du einmal zu dem Punkt kommst, wo du weißt, du von dir aus kannst es nicht erbocken, und eine gewisse Demut an den Tag legst. Demut heißt, ich beuge mich unter die mächtige Hand Gottes. Ich übergebe es ihm und bitte ihn, dass er mir hilft dabei. Und weißt, wenn der Allmächtige beginnt, dir bei etwas zu helfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass es funktioniert, als wenn du es aus eigener Kraft tun musst. Das ist das, was ich gelernt habe, und dann haben die Dinge begonnen zu funktionieren. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich habe eine große Vision, der Großglockner ist oder das Matterhorn ist mein Ziel. Oh, ich war zwar noch nie auf einem Hügel, der 500 Meter hoch ist, aber ich bin ja, ich gebe mir mit so kleinen Hügeln nicht zufrieden. Verstehst du, das passt doch nicht zu mir. Ich gehe gleich auf den Großglockner. Dann muss ich dir sagen, würde ich dir das nicht zutrauen. ich würde nicht mitgehen mit dir. Wenn ich jetzt sagen würde, da draußen, wir haben für 2011 ein großes Projekt vor, wir gehen gemeinsam, ich führe euch auf den Mount Everest. Und die Leute wissen, dass ich noch nicht einmal auf dem Großglockner war oder noch nicht einmal auf dem Dachstein war, ist meine Glaubwürdigkeit sehr gering. Und sie würden nicht mitgehen. Der Herr macht keine großen Töne, spuckt nicht die großen Töne aus, die vielleicht in deinem Herzen sind und vielleicht das Ergebnis sind eines Tages. Verstehst? Das sage ich ja nicht. Sondern beginn, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Sprich über den nächsten, über das nächste Detailziel, über den nächsten kleinen Berg. Wenn du am Dachstein gewesen bist, dann kannst du mal drüber reden, dass wir vielleicht auch mal am Großglockner gehen. Wenn du dort gewesen bist, dann kannst du darüber reden, dass wir vielleicht einmal auf den Mont Blanc gehen. Und wenn du dort einmal gewesen bist, dann kannst du ja so, und deine Glaubwürdigkeit steigt mit jedem Etappenziel, das du erreicht hast. Okay, und noch etwas. Weißt, warum reden Leute oft von so großen Visionen, für die sie das Potenzial noch gar nicht haben? Sie reden deswegen darüber, weil sie anderen Leuten was beweisen wollen. Und du brauchst niemanden was beweisen. Du brauchst niemanden beweisen, dass du große Vision hast. Bewahre sie in deinem Herzen. Bring das Pflänzchen nicht zu schnell in die Sonne. Denn wenn das Pflänzchen zu schnell in die Sonne kommt, dann versenkt es die Sonne. Und es wird vernichtet. Und es findet überhaupt nicht statt. Eine weitere wichtige Frage, die wir haben, ist, die ist ganz wichtig. Mein Partner und ich haben unterschiedliche Visionen. Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Das, was in meinem Herzen brennt, brennt überhaupt nicht im Herzen meines Partners. Und das, was in seinem Herzen brennt und in ihrem Herzen brennt, das interessiert mich überhaupt nicht. Was tun wir? Wir sind eine Familie, wir sind Mann und Frau, wir haben sogar Kinder und total unterschiedliche Visionen. Der eine ist total auf Sicherheit bedacht, lieber einen sicheren Arbeitsplatz und einen Tausender weniger. Und der andere sagt, na, das Leben möchte ich nicht, ich habe eine Vision in meinem Herzen. Ich möchte das erreichen. Einmal ist der Mann der, der die großen Visionen hat und die Frau die Sicherheitsbedürftige. Manchmal ist es aber auch umgekehrt. Die Frau will mehr von ihrem Leben, aber der Mann geht in seine Arbeit 8 Stunden am Tag, weil er meint, es sei das einzig Richtige zu tun, weil man muss ja schließlich Sorge tragen, damit ja niemand Hunger leidet und. Und daheim gibt es nur Streit. Diskussionen. Was kann man da tun? Hinsetzen, darüber reden, und den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und du wirst feststellen, es gibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich kann mich nur erinnern, 1982 haben die Monika und ich uns das erste Mal so richtig hingesetzt und haben uns die Frage gestellt, was ist unsere Vision? Wieso gibt es uns überhaupt? Ich war dort der Chef und der Eigentümer der österreichischen Baumarktforschung. Es ist uns sehr gut gegangen. Konkurrenzloses Unternehmen mit ca. 60 Angestellten, 2000 nebenberufliche Mitarbeiter. Es hat uns nichts gefehlt. Hatten ein Haus in Texas, am Golfplatz und am See. Jeden Sommer in Texas zugebracht. Aber wir haben gewusst, das ist es nicht. Das ist es eigentlich nicht. Und haben begonnen, ganz einfach herauszufinden, was brennt in unserem Herzen. Aber vielleicht erzähle ich da eine kurze Story dazu. Meine Vision war immer, von Kind auf, von Jugendlich auf, Amerika. Amerika, Amerika, ich war ein Amerika-Fan. Das war ich deswegen, bin ich geworden, weil aus unserem Ort da unten gab es 2 Männer, die in den 30 Jahren nach Amerika ausgewandert sind. Und die sind so halt alle 5 Jahre mal auf Heimaturlaub gekommen. Und der eine war der frühere Freund meiner Mutter und der andere war ein weitschichtiger Verwandter. Und haben natürlich uns besucht und haben ihm erzählt von Amerika, von der schönen Amerika. Und ich als kleiner Teenager habe zugehört. Das hat mich bewegt. 1973 Wir haben dann 1970 uns selbstständig gemacht. 1973 haben wir uns die neue Fensterfabrik gebaut. Und ich als Geschäftsführer habe das größte Büro gehabt und habe eine ganze Wand, ganze riesige Wand, vollgeklebt mit einer Bildtapete. Manhattan bei Nacht. Ich war noch nie in Amerika, aber alles, mir hat sich innerlich alles um Amerika gedreht. Habe nicht viel Zustimmung gefunden in meiner Familie dafür, aber und diese Bildtapete hat einiges getan. Wenn ich da gesessen bin beim Schreibtisch und es kam jemand bei der Tür rein, das Erste, was er gesehen hat, die große Bildtapete. Viele haben die Frage gestellt, warum hast du da diese Bildtapete? Wenn Menschen fragen, kannst du ihnen was erzählen. Und wenn du über deine Vision reden kannst, dann wächst sie in dir. Der zweite große Vorteil dieser Bildtapete war, wenn ich Probleme hatte, die größer waren als ich, und das war nicht selten, habe ich auf die Bildtapete geschaut und wusste, ich habe einen Traum. Einen Traum, der ist größer als die Probleme. 1976 haben wir Konkurs gemacht mit dieser Fensterfabrik. Alles, inklusive Bildtapete, gehörte zur Insolvenzmasse. Aber nicht der Traum in meinem Herzen. Und mit diesem Traum bin ich weitergegangen, Amerika mich fasziniert. Und im Januar 1979, kam ein Schweizer Immobilienmakler zu mir nach Salzburg ins Büro. Und hat gesagt, er hat gehört, ich wäre ein erfolgreicher Mensch. Er hätte da etwas für mich, wenn mich das interessiert. Grundstücke in Texas. Er schickt mir 2 Flugtickets. Eine Woche Spitzenhotel am Golfplatz. Er zahlt das alles, wenn ich bereit bin, in dieser Woche mir 2-3 Tage zu nehmen, um Immobilien zu besichtigen. Und ich habe zu Monika gesagt, so billig kommen wir nicht mehr nach Amerika. Dann hat er gesagt, wenn du aber nichts kaufst, musst du mir die Hälfte der Flugtickets ersetzen. Habe ich gesagt, ja, so billig kommen wir nicht mehr nach Amerika. Und im März 1979 waren wir in Texas. In den absoluten Vorsatz, wir kaufen uns kein Wochenendhaus in Texas. Denn was soll der Wochenendhaus in Texas? Ist viel zu weit weg. Heimgekommen sind wir mit 2 Grundstücken und einem Haus. Warum erzähle ich das? Weil daraus eine kleine, die zu einer großen Vision geworden ist, eine kleine Familienvision Realität geworden ist. Von 1979 an haben wir dann jeden Sommer in Texas zugebracht mit unseren Kindern. Du glaubst gar nicht, wie so eine Vision ist zwar eine materielle Vision, verstehst du? Die hat noch nichts zu tun mit der Frage, was haben da draußen Kunden davon, dass es mich gibt. Aber die Frage war schon evident, was hat meine Familie davon, dass wir diese Vision haben. Und wenn du Ende August von Amerika zurückkommst, was glaubst du, was das ganze Jahr Gesprächsthema ist in der Familie? Im Juli fliegen wir wieder. Wie das eine Familie zusammenschweißt, du glaubst es nicht. Ich sage jetzt nicht, du brauchst ein Haus in Texas, damit deine Familie sich zusammenschweißt. Aber eine Binnenhütte im Müllviertel könnte schon auch eine Problemlösung sein für eine Familie, wenn Bienenzüchten deine Vision ist und deine Familie alle begeistert sind an Bienen. Verstehst du, diese gemeinsame Vision ist es, die Menschen zusammenhält. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir 1986 die österreichische Baumarktforschung verkauft haben und nach Amerika übersiedelt sind, weil wir auf einmal gelernt haben, es wäre gut, wenn unsere Kinder dort in die Schule gehen können. Alles andere ist Geschichte. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn wir nicht die letzten 30 Jahre diesen Weg gegangen wären. Hat unsere Familie total verändert, total zusammengeschweißt, unsere Familie Impact einfach gebaut in eine bestimmte Richtung. Und daraus sind viele Dinge entstanden. Ich weiß, dass eine Familienvision Menschen zusammenhält. Und daher würde ich dir sagen, wenn du sagst, ja, mein Partner will das und ich will das und wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeit und, setzt euch hin und stellt euch einmal die Frage, gibt es einen kleinen gemeinsamen Nenner? Und von diesem kleinen gemeinsamen Nenner ausgehend immer wieder darüber reden. Und eines Tages verändert sich der eine und der andere verändert sich und auf einmal geht dem einen ein Licht auf und dann geht dem anderen ein Licht auf und es wird immer lebendiger. Denn du musst eines wissen, wovon zu Hause gesprochen wird, das ist das, was lebendig wird in den Herzen der Menschen. Wenn du das nicht tust, erleben deine Kinder ständig Streit zwischen zwei Menschen, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Wenn du das aber tust, erleben deine Kinder Einheit. Einheit. Einheit ist viel mehr als vereinigt sein. Manche Familien sind nur vereinigt in einem Wohnzimmer. Andere sind eins. Das ist ein Riesenunterschied. Ob vereinigt oder eins. Du kannst zwei Katzen beim Schwanz zusammenbinden. Dann sind sie vereinigt. Aber alles eher als eins, oder? Diesen Unterschied muss man erkennen. Also wenn du in der Situation bist, wo du sagst, bei uns daheim ist es so unterschiedlich, wir kommen da auf keinen grünen Zweig, nimm dir die Zeit. Setzt euch hin und konzentriert euch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und dann kommt sehr häufig die Frage, wie viele Visionen soll denn ein Mensch haben? Wie viel darf er denn haben? Wie viele Visionen soll man haben? Weil, einer hat einmal zu mir gesagt, ich war bei einem Seminar und dann habe ich das auch aufgeschrieben, ich habe diverse Visionen. Dann habe ich ihm gesagt, diverse Visionen, die, habe ich es hingeschrieben, diverse Visionen. Diverse Visionen heißt die Vision. Die Vision heißt Spaltung. Und ein Reich, das in sich selbst gespalten ist, geht zugrunde. Ist ein geistiges Gesetz. Wenn du in deinem Herzen zwei Visionen hast, die sich gegenseitig nicht komplementieren, die sich nicht unterstützen, dann bist du ein gespaltener Mensch. Manche Leute sagen, ich habe eine berufliche Vision und ich habe eine Privatvision. Weil das mag am Anfang so sein, aber wenn du beginnst, deinem Herzen zu folgen und nicht deinen egoistischen Zielen, wenn du beginnst, deinem Herzen zu folgen, wirst du feststellen, dass von Jahr für Jahr, Monat für Monat, diese beiden Visionen immer mehr eine Einheit werden. Immer mehr. Also ich habe seit Jahren nur mehr eine Vision. Das hat natürlich unser ganzer Weg das so gebracht. Wir haben zu Hause immens viel visioniert, tun wir heute noch. Wenn unsere Kinder auf Besuch kommen und die Schwiegerkinder, es geht da bei uns nicht lange, wird visioniert. Jeder erzählt, was er in seinem Herzen hat, voller Begeisterung. Sie wissen ja, dass der Vater nicht die Tante Mitzi ist und die Mama ist auch bei uns nicht die Tante Mitzi. Bei uns im Haus kann man visionieren. Und es ist einfach Lifestyle geworden bei uns, dass man über die Zukunft spricht. Und je mehr sich das vereint, was du beruflich machst und was du in deinem Herzen hast, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Du brauchst kein Geld mehr verdienen, du hast genug, du kannst es aussuchen. Je mehr sich das vereint, umso einfacher wird das Leben. Umso schöner wird das Leben. Du sagst vielleicht jetzt, ja, aber ich muss ja nur Geld verdienen. Ja, das glaube ich schon. Aber stell dir zumindest die Frage, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Beschäftige dich zumindest in deiner Freizeit mit deinen Gedanken, die in die Richtung gehen, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? In Amerika gibt es einen Satz, der heißt, never make plans according to your budget, always make plans according to your vision. Also auf gut Deutsch, mach keine Pläne, die deinem Budget entsprechen, deinen Umständen entsprechen. Mach Pläne, die deiner Vision entsprechen. Denn wenn du immer nur Pläne machst, die deinen Umständen entsprechen, wirst du aus den Umständen nie rauskommen. Wenn du immer nur Pläne machst, die deinem Geldbeutel entsprechen, dann regiert dein Geldbeutel über dein Leben. Wenn du aber beginnst, Pläne zu schmieden, die größer sind als dein Geldbeutel, wirst du feststellen, und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dein Geldbeutel wächst. Dein Geldbeutel passt sich der Vision an. Dein Geist ist Ursprung auch deines Geldbeutels. Geist ist Ursprung aller Materie. Beginne zu visionieren. Beginne dich damit zu beschäftigen, was ist es, was du tun würdest, wenn du es wirklich aussuchen könntest. Und du kannst es aussuchen. Sag nicht, ja, und während der Woche muss ich, habe ich die Vision, am Wochenende habe ich die Vision. Nein, das mag jetzt doch Ist-Zustand sein. Und das ist vielleicht für eine gewisse Zeit auch normal oder natürlich. Aber das Ziel sollte sein, dass dein Leben ein einziger Guss ist. Ein einziges Samenkorn. Nicht zwei Samenkörner, ein einziges Samenkorn. Und dann werde verbindlich diesem einzigen Samenkorn. Bring dieses Samenkorn auf den Ackerboden, das sind die Herzen anderer Menschen. Beginne einen Lifestyle dir anzueignen, der dieser Samenkorn und der Ernte, die daraus entsteht, entspricht. Bleib dran, Ausdauer, Stehvermögen, verbessern, immer mehr Qualität entwickeln in der Sache, immer attraktiver machen und immer sich die Frage stellen, was haben andere Menschen davon, von dieser Vision, von diesem Samenkorn, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt. Es ist so einfach. Weil ich glaube, dass mir wieder gelungen ist, einige von euch zu inspirieren, ein paar Antworten zu geben auf die Herausforderungen des Lebens. Ich weiß, dass diese Fragen alle gibt. Diese Fragen hat es auch in unserem Leben gegeben. Ich weiß, dass es ein schrittweises Vorgehen ist, nicht von heute auf morgen. Warte nicht auf den großen Lottogewinn und dann ändert sich alles in deinem Leben. Sollte er kommen, ändert sich die Sache wahrscheinlich nicht ins Positive, weil du vielleicht gar nicht zubereitet bist für diese Millionen. Stell dir vor, wenn dein Geldbeutel schneller wachsen würde als deine Persönlichkeit, dann ist der Geldbeutel der Meister deines Lebens. Und der Geldbeutel ruiniert dich. Wenn aber deine Persönlichkeit schneller wächst als der Geldbeutel, dann wächst der Geldbeutel nach und deine Persönlichkeit regiert über den Geldbeutel. Darum scheitern so viele Leute, nachdem sie in der Lotterie gewonnen haben. Weil sie auf einmal Geld haben, aber ihre Persönlichkeit passt nicht dazu. Ihre Persönlichkeit hat sich nicht, ihr hat noch nicht die Reife, die Qualität, um mit dieser Sache umzugehen, mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug umzugehen. Weil ich danke euch noch einmal fürs Zuhören und dafür, dass ich wieder Gelegenheit gehabt habe, mich in eure Herzen zu investieren. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bald einmal wiedersehen oder das erste Mal begegnen, um uns kennenzulernen. Die Termine unserer Veranstaltungen stehen im Internet www.wirtschaftsrevolution.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.